Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Derzeit rollt ein regelrechter Insolvenz-Tsunami über Österreich. Erst Signa, dann Kickerliner, jetzt KTM. Schaeffler stellt die Produktion 2025 ein und auch Siemens schließt ein Werk in Österreich. Was ist los in dem Land und kann die Politik überhaupt etwas tun, um die Wirtschaft anzukurbeln? Das ist ein Thema, über das wir heute reden wollen. Das andere wäre der Streit innerhalb der SPÖ. Rudi Fussi, der Rebell gegen Andreas Babler, der Verhandler bei den Regierungsgesprächen. Und in der Steiermark rumort es weiter. Der Druck auf noch Landeshauptmann Drechsler steigt. Tritt er vielleicht doch irgendwann zurück in den nächsten Tagen? Und Aufbruch. Österreich bräuchte eigentlich eine gewisse Aufbruchstimmung. Doch weit und breit ist kein Politiker oder keine Politikerin zu sehen, die diese Aufbruchstimmung signalisiert. Make Fleiß again wäre vielleicht ein Schlagwort für die Politik. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute Hans Arsenovic, Unternehmer und Grünpolitiker bei uns im Studio, und Richard Schmidt, Aufdeckjournalist und wirklich kritische Stimme in diesem Land.
Danke für die Einladung.
Ja, wir beginnen vielleicht mit Ihnen, Herr Senovic. Unangenehmes Thema, Insolvenz, Tsunami, und Wirtschaftsexperten sagen, es wird noch viel dramatischer, die Lawine rollt. Kann man das von Seiten der Politik überhaupt stoppen, und macht das überhaupt einen Sinn, wenn die Politik da eingreift?
Es ist keine Frage von kann, sondern man muss. Man muss. Ich bin seit 20 Jahren in der Interessenpolitik aktiv und politisch aktiv. Ich habe so eine Phase noch nie erlebt. Natürlich, wir müssen einerseits Aufbruchsstimmung vermitteln, aber wir müssen auch den Realismus bewahren. Und jetzt muss man ehrlich sagen, wenn man so die letzten Jahre Revue passieren lässt, eine Krise nach der anderen, es hat noch nie in den letzten Jahrzehnten so viele Herausforderungen, vor allem für die Wirtschaft, gegeben. Und kaum hat man eins geschafft, war schon die nächste Krise wieder da. Und ich zähle jetzt nicht alle auf, ihr kennt sie eh. Und die nächsten stehen schon vor der Tür. Und wir reden da von einem Strukturwandel, der im Handel passiert. Wir reden der Digitalisierung, die alles verändert, auch in der Industrie. Wir reden aber auch von der größten Herausforderung, nämlich die Klimakatastrophe, die auch vieles ändern wird. Und die Politik muss jetzt handeln. Es ist Gebot der Stunde, jetzt etwas zu tun. Und Möglichkeiten hätte sie. Und ich hoffe, dass die Regierung das jetzt auch so sieht.
Ja, so wir vielleicht in den nächsten Wochen bis Weihnachten überhaupt eine Regierung haben. Ja.
Umso mehr ist es notwendig.
Unterstreichen Sie das, was Herr Arsenovic gesagt hat? Und vor allem, wo liegen eigentlich die Fehler und lassen sich diese Fehler überhaupt ausmachen?
Ja, es wäre jetzt ein zu leichtes Tor, das den Grünen umzuhängen ist, die letzten 5 Jahre.
Grünen sind
ich lasse das vorbeigehen, ja. Also dieses leichte Tor spare ich mir. Aber man muss natürlich schon sagen, es hat ja auch bisher Regierungen gegeben, und jetzt zu sagen, es hat eine Krise nach der anderen gegeben, ja, dafür sind ja Regierungen da, Krisen zu bewältigen und nicht in einer Krise irgendwie dahin zu treiben oder dann im Gegensatz, wie man es bei der Corona-Krise erlebt hat, zu sagen, es koste, was es wolle, und wir hauen für Tests und Impfstoff, den wir dann wegwerfen, wenn wir zu viel bestellen, Millionen und Abermillionen an Steuergeld raus, das uns nachher, und das haben wir ganz bei einem wichtigen Punkt, für strukturelle Maßnahmen fehlen. Oder auch in der Bildung fehlen. Wir haben ja viel zu wenig ausgebildete Menschen schon. Und dann immer zu sagen, ja, wir können nichts tun und eine Krise nach der anderen. Naja, nein, natürlich, wir können schon was tun. Zum Beispiel kann man es irgendwann jetzt einmal wieder mal zur Besinnung kommen und sich mit dem einzigen Dankwart in Europa, mit Russland, einmal vielleicht wieder einigen, dass man einen Frieden schafft, dass wir wieder günstige Energie haben. Und nicht, und das ist wirklich absurd, was derzeit stattfindet, unser Gas jetzt aus Norwegen kommen lassen muss oder von der Börse kommen lassen muss, und die deutschen Nachbarn, unsere lieben Nachbarn, kassieren davon noch 1 Million Euro Steuergeld von uns, damit sie es überhaupt durchleiten. Also die verdienen an unserem Leid mit Erdgas jetzt noch mit. Und all das fehlt bei uns. Und es fehlt natürlich da eine starke Regierung und ein starker Kanzler und ein starker Vizekanzler, der sagt, so, lieber Olaf Scholz, das macht es bitte nicht mehr. Ja? Das ist unser Geld, wir sind in einer Notlage. Ursula von der Leyen hat gesagt, wir helfen Österreich in dieser schwierigen Situation. Na, ich habe nichts gehört, dass sie bei Olaf Scholz anruft und sagt, warum kassiert sie pro Tag 1 Million Euro am Leid der Österreicher? Habe ich nicht gehört. Und da sind die Politiker schuld. Und das darf man sich nicht aus der Verantwortung lassen, ob grün, ob schwarz oder in Deutschland bei der SPD. Wir haben da nicht nur eine strukturelle Krise in der Wirtschaft, sondern auch eine Regierungskrise, die offenbar nicht fähig ist, mit Problemen umzugehen.
Dass Sie mich richtig verstehen.
Nur einen kurzen Zwischeneinwand, weil Herr Schmidt eben gesagt hat, wir bekommen jetzt unser Gas aus Norwegen.
Auch.
Ja, da muss aber dazu gesagt werden, dass Österreich bzw. die OMV eines der größten Erdgasfelder in Norwegen besitzt und das seit Jahren. Nur hat man dieses Erdgas nie nach Österreich gebracht, weil es einfach viel zu teuer war, sondern man hat es um hohe Preise am Weltmarkt verkauft. Das ist das Absurde, dass wir unser eigenes Gas eigentlich um großes Geld nach Österreich nun importieren müssen.
Darf ich da nur einhaken bei der Gasgeschichte? Ja. Weil der Bundeskanzler so schon wie gesagt hat, es wird keine Wohnung kalt bleiben. Solange man es sich leisten kann und sich den Gaspreis auch wirklich jedes Monat für Monat dann im Quartal auch leisten kann, da wird es nicht kalt bleiben. Aber es wird viele, viele arme Menschen in Österreich geben und ich kenne genug, ja, die mir schon Leserbriefe damals geschrieben haben. Bei mir ist am Limit mit den Energiekosten von der Wien Energie, die übrigens zu 100% im Stadt Wien Besitz ist. Es geht sich einfach nicht mehr aus. Und die kriegen jetzt noch einmal eine Last dazu mit diesen neuen höheren Preisen aus Norwegen, mit deutschen Abgaben und allem drum und dran. Und da würde ich mir eine Regierung wünschen, die nicht sagt, wir haben halt eine Krise, ja, schauen wir halt, dass wir die nächste dann ja irgendwie so durchlavieren, irgendwie. Und das fehlt mir ein bisschen so, wie der Herr Wendel gesagt hat, irgendwie diese Aufbruchstimmung, dass jemand sagt, so, ich haue am Tisch, jetzt telefoniere ich, jetzt mache ich eine Offensive, eine Verhandlungsoffensive, dass wir wieder günstige Energie kriegen.
Ich wollte nur sagen, dass das jetzt wirklich nicht falsch rüberkommt. Ich habe gesagt, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg diese Häufigkeit an Krisen, sowas hat es noch nicht gegeben. Und das soll keine Ausrede sein, sondern ein ganz pragmatischer, weil es so war die letzten Jahre, bis heute. Hinter jedem Wort steht ja jetzt eine Krise, Energiekrise, Inflationskrise, Fachkräftemangelkrise.
Klimakrise,
egal. Also wir hatten noch nie so viel.
Ja, Flüchtlingskrise.
Egal was es ist, was jetzt natürlich erschwerend noch dazukommt. Strukturelle Krisen, die jetzt den Handel betreffen, durch die Digitalisierung, aber auch Länder, die sich abschotten, wir sind ein Exportland und es wird schwieriger. Die Krise in Deutschland, die wir sofort spüren, und. Das soll aber alles kein Ausritt sein, weil es sind Menschen, die jetzt arbeitslos werden und die betrifft es und da haben sie vollkommen recht, die können es nicht mehr leisten. Und es ist die verdammte Pflicht von jedem, der die Kraft hat, der politisch aktiv ist, alles zu tun, damit die Lebenssituation von solchen Menschen verbessert wird. Und ich appelliere an alle, dass sie sich besinnen und denken, okay, wir müssen jetzt aufhören zum Streiten, wir müssen uns jetzt zusammensetzen, wir müssen so schnell wie möglich eine funktionierende Regierung haben in allen Bundesländern. Wir müssen beginnen heute und nicht morgen.
Ja, damit nur, Entschuldigung, ein Satz noch dazu. Ich will da gar nicht die Politiker exklusiv nennen. Ja? Es geht ja auch um diese Manager, die da. Ja, also mir ist unvorstellbar, ich bin kein Laie im Motorrad, ich bin ein absoluter Laie im Motorradbau. Aber dass man 130.000 Motorräder bereits gebaut hat, die man nicht verkaufen kann und man baut weiter oder will weiter Motorräder bauen, da muss irgendwo ein Strukturproblem geben. Oder in VW-Werken, wenn ich 3 schließen muss, dieses VW-Werke, dann muss es ein Strukturproblem geben. Und dann allein das auf die Politik zu schieben, also da muss man schon sich einmal das Management auch anschauen.
Wir haben jetzt das Thema, dass man fast Murphys Gesetz, weil sie ist das Gesetz, wo, wenn was schief geht, geht scheinbar alles schief. Und wir haben natürlich ein Multiorganversagen im Moment. Wobei, ich muss dann an österreichischen Volkswirten denken, der einmal gesagt hat, alle paar Generationen ist es scheinbar so, dass damit was Neues entstehen kann, Altes verschwinden muss und das sehr radikal oft verschwindet. Manchmal denken wir, wir sind wieder gerade so in einer Phase, das wir ja schon ein paar Mal hatten mit industriellen Revolutionen und jetzt wieder der Umbruch ist. Nur hilft das natürlich jetzt im Moment nicht den Menschen, die jetzt gerade ihren Job verlieren, die jetzt gerade sie nicht einheizen können, die gerade sie ihren Kindern nichts mehr leisten können, kein Essen mehr kaufen können. Und da müssen wir jetzt was tun und Möglichkeiten gäbe es, die gibt es sehr wohl. Und natürlich kann die Politik was tun, ja. Aber es ist nicht eine Maßnahme, wenn es nur die Energiegeschichte wäre und alles ist gut, das wäre es einfach, wenn es nur das wäre. Aber es ist ja nicht nur das. Ja.
Das sind ja auch die Lohnnebenkosten.
Absolut, das ist ein riesiger Bereich und ich bin ja selbst auch Unternehmer und ich kann ehrlich sagen, ich bei diesen Lohnnebenkosten, jede Gehaltserhöhung, habe ich das Gefühl, kommt nicht an bei meinen Mitarbeiterinnen, sondern kommt woanders an. Wenn das nicht runtergeht, wenn nicht mehr Netto vom Brutto übrig bleibt, wir können uns keine neuen Arbeitnehmerinnen mehr leisten und so geht es vielen. Ich bin gerade wirklich auf den Straßen unterwegs, weil wir Wirtschaftskammerwahlen haben und ich höre gerade dasselbe. Mitarbeiterinnen entlassen, nicht mehr investieren und dann passiert Folgendes durch die schlechte Stimmung, auch wenn die mehr Geld bekommen, geben sie es nicht aus, weil sie es auf Sparbücher sagen und sagen, die Sparquote,
warten wir mal ab.
Und es ist ein Teufelskreis, der immer schneller sich dreht, immer noch mehr Arbeitslose. Und die Politik muss da jetzt was tun, eindeutig. Ja. Lohnnebenkosten, also mehr Netto vom Brutto ist nur eine Möglichkeit. Man kann im Handel natürlich sagen, okay, Onlinehandel das Leben schwerer machen, um den stationären Handel zu stärken. Man kann natürlich auch Aufträge auch als Bund vergeben. Ich finde, dass man zum Beispiel in einer Phase, wie wir jetzt sind, sehr wohl auch investieren müsste, ja, als Bund, in Infrastruktur und. Auch wenn man jetzt sagt, wir haben eine hohe Schuldenquote, was stimmt. Aber es nutzt ja nichts, dass ich jetzt sage, ich fange jetzt noch mehr zu sparen an und wirke damit noch mehr die Konjunktur ab. Das wäre genau das Verkehrte, finde ich.
Ja, aber trotzdem bleibt die Frage, was kann die Politik überhaupt tun und kann man nur zaudern zuschauen, wie viele Dinge einfach nur den Bach runtergehen oder kann man zumindest versuchen, wenngleich das politisch gefährlich ist, eine positive Stimmung zu erzeugen. Diese positive Stimmung fehlt allerdings in diesem Land. Wir sind gut im Zuweisen von Schuld, so wie es zum Beispiel der Landeshauptmann in der Steiermark gemacht hat, der gefunden hat, dass eigentlich am Misserfolg der ÖVP in Graz eher der Bundespräsident bzw. die Bundespolitik zuständig war und nicht er. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass über Österreich ein regelrechter Insolvenz-Tsunami rollt und es wird schlimmer, sagen die Experten. Also eine wirkliche Entwarnung für 2025 gibt es momentan nicht. Da müssen wir durch. Herr Senowitsch, es bleibt Ihnen nicht erspart. Sie sind Politiker. Was kann die Politik überhaupt tun, außer darüber reden und aber wird darüber nachgedacht, was man überhaupt machen kann?
Absolut. Ich würde jetzt auf allen Ebenen zum Beispiel die Bautätigkeit forcieren, vor allem den Wohnungsbau forcieren, aber auch andere Infrastrukturmaßnahmen, Verkehrsmaßnahmen, weil einerseits brauchen wir in dem Fall diese Wohnungen, weil wir so und so ein irrsinniges Problem am Wohnungsmarkt haben. Also Sie wissen es alle, wie hoch die Mieten derzeit sind. Und wir würden die Baukonjunktur deshalb anspringen lassen, über die Baukonjunktur auch die Industrie, weil natürlich Zementindustrie und. Aber auch andere Infrastrukturmaßnahmen vorziehen, wo es geht. Jetzt ist die Zeit in einer Krise, wo der Staat investieren muss und somit natürlich auch damit Impulse für die Privatwirtschaft sorgt.
Aber da laufen Sie natürlich direkt gegen die Maßnahmen der Frau Gewessler, also Ihrer Grünen, noch Infrastrukturministerin. Die sieht das, glaube ich, deutlich anders.
Ja, der Einzige, die Frau Gewessler kann Tunnel bauen, also wo ein Auto durchfährt, Eisenbahn schon. Ich unterstütze jede sinnvolle Infrastrukturmaßnahme und da gehört das eine oder andere Straßenprojekt auch sicher dazu, aber natürlich auch Bahn, U-Bahn-Bau in Wien zum Beispiel schneller forcieren wir. Ich weiß nicht, wir bauen 15, 20 Jahre eine U-Bahn-Linie, jetzt könnte man es forcieren. Auch wenn es jetzt Geld kostet, aber das würde eben auch die Wirtschaft ankurbeln.
Herr Schmidt, wir in Österreich neigen dazu, immer nach hinten zu diskutieren. Ein Untersuchungsausschuss jagt den nächsten, einmal steht der Politiker vor Gericht, dann wieder der nächste und am Ende von jedem Untersuchungsausschuss kommt meistens nichts Gescheites raus. Haben Sie schon jemals was gehört von einem Zukunftsausschuss in Österreich?
Den würde ich mir ganz gern wünschen, einen Zukunftsausschuss. Ja. Und diese Untersuchungsausschüsse, da sind die Menschen in Österreich schon so abgestumpft. Die nehmen das nur immer da so als leichtes Hintergrundrauschen wahr, dass wieder irgendein Politiker irgendwo eine Falschaussage getätigt haben soll. Das interessiert ja keinen mehr. Ja. Dieses ich zeige den bei der Staatsanwaltschaft dann an, weil er vielleicht doch eine Falschaussage gemacht hat im Jahr 2023, irgendwann im Frühjahr. Das ist Schnee von gestern. Das wollen die Leute nicht mehr. Die wollen ja die Streiterei nicht mehr. Die wollen ja den Herrn Stocker nicht mehr, der sagt, wie böse die FPÖ ist jeden zweiten Tag. Die wollen ja jetzt die SPÖ, verhasste Partie, nicht, die ständig auf die anderen hinhaut, nicht mehr. Die wollen eine Zusammenarbeit. Ja? Eine Zusammenarbeit für dieses Land. Und da wäre so ein Zukunftsausschuss super, wo man alle zusammenbringt, auch die Grünen, ja, dass die auch dabei sind. Und es ist sehr wichtig, dass auf den Umweltschutz geschaut wird, auch bei den größten Infrastrukturprojekten. Aber, großes Aber, es muss wieder leistbar sein. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, dass am 1. Jänner die CO2-Steuer wieder erhöht wird, in einer derartigen Krisensituation, wo eh alle schon das Wasser bis unterkante Nasenspitze steht, ja, dann ist das Gift für die Wirtschaft, Gift auch für das eigene Taschen, das wir haben beim Einkaufen am Supermarkt, weil der Frechter muss das dorthin bringen. Der wird von der CO2-Steuer genauso bestraft wie der DHL-Bote, der das Packerl von Amazon bringt. Also wir haben hier ein Problem und einen Zukunftsausschuss würde ich mir echt wünschen. Und da geht es ja schon einen Schritt weiter. Man hat ja das auch in der Parteienlandschaft, bei den Spitzenfunktionären erkannt, dass man so nicht mehr weiterwursteln kann, auch mit diesen Koalitionssondierungsgesprächen, die wir da haben. Da geht ja auch wenig weiter. Wir haben hier den Gedanken, dass man eine Konzentrationsregierung schafft mit allen Parteien, alle rein ins Boot holt, so quasi eine Krisenregierung, und zusammenarbeitet, bis die ärgsten großen Probleme gelöst hat. Das ist heute gar nicht so eine blöde Idee. Und weder Karl Nehammer noch Herbert Kickl Kanzler ist, sondern eine Person, die wirklich österreichweit charakterlich und moralisch anerkannt ist.
Wir haben das in der Wirtschaftskammer Wien übrigens gemacht. Also ich habe vor 3 Jahren so einen großen Arbeitskreis, der jetzt zu konkreten Projekten führt, wo wir alle Fraktionen reingeholt haben, in der Kammer, aber auch im Landtag, wo man alle Stakeholder reingeholt hat und wo jetzt konkreter Output da ist, wo wir versucht haben, ideologiebefreit einfach zu schauen, was notwendig ist. Ja, ich bin voll dafür. Es ist notwendig. Man kann auch mit grünen Sachen natürlich auch Arbeitsplätze schaffen. Da werden natürlich auch Arbeitsplätze geschafft. Übrigens hat der Bürgermeister und der Wirtschaftskammerpräsident gerade den Vienna Green Economy Report präsentiert, wo man auch zeigt, bis hin zur Fußballanlage, die natürlich gescheit wäre, wenn das LED-Lampen ist und nicht mehr die alten Lampen hat und. Also es gibt vieles, was möglich ist, wo man Arbeitsplätze schaffen kann, die trotzdem auch nachhaltig sind. Also wenn man so will, auch ein grünes Fähnchen haben, einverstanden. Nicht nur, ja, aber was, da gebe ich Ihnen recht, es braucht eine Zusammenarbeit aller. Das ist uns wirklich zum Glück in der Kammer gelungen in Wien. Aber sonst sehe ich das nirgendwo, das sonst noch funktioniert. Vielleicht sollte das Leuchtturmprojekt für alle anderen sein. Mhm. Und die hingehen und sagen, es kann ja funktionieren, wenn man will.
Ja, aber das heißt, eine Konzentrationsregierung heißt auch von der Politik Verzicht auf Macht.
Ich sage das jetzt noch krasser. Wenn das jetzt nicht schnell was Gescheites passiert, dann werden alle auf ihre Macht verzichten müssen. Weil dann haben wir ganz andere Dinge. Und ich glaube, das wäre sehr kurzfristig, das wäre ein Bürosieg, wenn ich jetzt sage, ich muss so agieren wie immer, weil so wie immer agieren ist irgendwann vorbei. Und jetzt ist vorbei mit so wie immer agieren.
Ich glaube einfach, dass eine Konzentrationsregierung insofern auch Sinn macht, dass man die Ressorts so aufteilt, wo jeder seine Kernkompetenz hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein SPÖ-Parteichef Andreas Babler die Grenzen schützen wird. Tut mir leid, da glaube ich eher ans Christkindl. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Andererseits wird auch ein Grüner wahrscheinlich wesentlich besser oder eine Grüne für das Klimaministerium geeignet sein, die schon Fachkompetenz bewiesen hat, und auch ein NEOS-Abgeordneter oder NEOS-Politikerin für wirtschaftliche oder finanzielle Bereiche. Ja. Also da bin ich ja durchaus zuversichtlich, dass dieser Gedanke jetzt weiter gesponnen wird und dass man weggeht, einfach ein bisschen bunter denkt jetzt bei der Politik und nicht mehr, man muss ÖVP und SPÖ nehmen und dann vielleicht die Neos dazu, sondern vielleicht, dass man was anderes
ausprobiert. Ich möchte selber Horn blasen, wobei es eigentlich wurscht ist, ob das Parteien sind oder Expertinnen. Aber das Problem, das ich sehe, in den letzten 20 Jahren oft gesehen habe, es gibt meistens so eine Art Klientelpolitik. Ja? Ich mache irgendetwas für meine Leute. Ja? Und das will ich Grüne nicht rausnehmen. Ja? Also für meine Gruppen mache ich das, für meine Zielgruppen schaue ich das. Und in Wahrheit ist das zum Scheitern verurteilt, weil ich muss doch endlich einmal Menschen finden, die sagen, ich denke für den ganzen Standort und schau, was ist das Beste für den Standort und jetzt nicht für ein kleines Klientel, die mich halt zufälligerweise wählen oder morgen nicht mehr wählen. Und da müssen wir die Leute aufrütteln und ich bin auch dafür, dass wir die besten Köpfe jetzt holen. Ob die in den Parteien zu finden sind oder woanders, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, sie sind da und Hauptsache, es passiert was.
Ja, ja, aber die Realität schaut momentan durchaus anders aus. Schaut also anders Punkt aus. 1 glaube ich nicht, dass Karl Nehammer verzichten würde. Auch glaube ich nicht, dass Herbert Kickl in irgendeiner Form von seinem Volkskanzleranspruch zurücktreten wollte und in der SPÖ. Ja, da geht es ja ohnehin drunter und drüber. Auf der einen Seite haben wir Rudi Fussi, der am Anfang extrem belächelt wurde mit seiner Initiative. Jetzt aber merkt man, der Mann lässt nicht locker. Er arbeitet wirklich ganz massiv an der Ablöse von Andreas Babler. Was halten Sie von diesem Streit innerhalb der Sozialdemokratie?
Das könnte man es einfach machen und könnte sagen, es ist nicht meine Baustelle, wir haben genug eigene Baustellen und es ist eine Organisation, soll sich ihren Vorsitz
selber suchen. Aber die Grünen haben jetzt dann ein paar Jahre Zeit.
Weil ja. Ich kann nur so viel sagen, weil ich ja auch die handelnden Personen sehr gut kenne. Die SPÖ hat sich ein neues Statut gegeben, ist extrem mit sich selbst beschäftigt und das ist nicht die einzige Baustelle, die SPÖ hat. Die haben sehr, sehr viele. Dass in so Phasen unterschiedliche Gruppen entstehen. Der Rudi Fussi hat jetzt das Statut, das Andi Babler geändert hat, in die Richtung ausgenutzt. Das heißt, er wird diese 10% der Mitglieder, so wie es ausschaut, schaffen. Das heißt, es wird eine Wahl geben. Aber nur dann sind die Probleme von der SPÖ noch nicht erledigt. Ja, weil es können dann wieder alle kandidieren, dann beginnt das wieder von vorne, dann kandidiert der, verschiedene Gruppierungen, dann geht es wieder los. Ich weiß das mit der Auszählung, das wir hinkriegen. Und sie sind wieder mit sich selbst beschäftigt. Und wir haben gerade gesagt, genau das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt Leute, die nach vorne schauen und sagen, es geht um die Lebenssituation von Menschen zu verbessern und nicht, wie wir mit unserem Statut umgehen. Aber diese Wahl wird es geben, sie haben sich das Statut zu geben und wird wieder Unruhe auslösen, hilft natürlich nicht für Koalitionsverhandlungen oder vielleicht doch, vielleicht ist es dann ganz anders, ich weiß es nicht, vielleicht ist es dann einfacher, wenn neue Menschen kommen oder kommen keine neuen Menschen, wir werden sehen.
Sie haben das gerade angesprochen, das große Problem sind die Koalitionsverhandlungen. Da wird jetzt mit Andreas Babler was ausverhandelt, was Rudi Fussi vielleicht ganz anders sieht. Und ich habe ihn nicht belächelt, ich habe gesagt, schaut ein bisschen aus wie ein Autounfall, man kann gar nicht wegschauen, so dramatisch läuft das momentan ab, was Rudi Fussi da Woche für Woche präsentiert.
Ja, vor allem sein Seelenstriptease.
Ja, Seelenstriptease, Selbstbeschädigung eigentlich mit, ich habe Drogen genommen, meinen Ehemann geschlagen, um offenbar eine negative Berichterstattung, die da in Vorbereitung war, zu verhindern. Kluger Schachzug einerseits, aber jetzt stellen wir schon die Frage, liebe Sozialdemokraten, wen wollt ihr jetzt? Ja? Wollt ihr einen Marxisten, der in seinen jungen Jahren die Kreuze in der Klasse verbrennen wollte? Oder wollt ihr jemanden, der Drogen genommen hat und seinen Ehemann schlagt? Ja? Und kurioserweise hat diese Partei den Schorsch Dornauer rausgehaut, weil er sich auf einem Foto mit einem toten Hirsch und dem René Benko gezeigt hat. Also da sind die Verhältnismäßigkeit ist dann immer ganz gegeben, finde ich. Ja?
Aber Herr Schmitz, Sie haben sehr gerade richtig gesagt, liebe SPÖ, was wollt ihr eigentlich? Ja, wir sind beide nicht Mitglieder der SPÖ, wir sind beide nicht Mitglieder dieser Organisation.
Aber vielleicht kommt ein Dritter
einmal. Ja, aber es ist Ihr Problem, Ihr Baustelle, die sollen sich das aussuchen. Und was die Koalitionsverhandlungen betrifft, mein Eindruck wäre, dass alle anderen möglichen Kandidaten in der SPÖ, alle anderen, wahrscheinlich in einem Wirtschaftsprogramm oder in einem Programm mit der ÖVP oder der FPÖ näher wären wie Andi Babler. Also so gesehen würde das sogar manche Dinge vereinfachen. Vielleicht, ich weiß es aber nicht. Ja. Ich bin nicht bei den Koalitionsgesprächen dabei. Und noch einmal, die SPÖ hat sich ihr Statut so ausgesucht, sie werden auch ihren Vorsitz so wählen, wie sie das für richtig halten.
Was ich nicht verstehe bei der SPÖ ist, Michael Ludwig ist ein gescheiter Mensch, ich schätze ihn sehr. dass der nicht so sagt, so Freunde, jetzt aber weg vom Balkon, ja, jetzt gehen wir mal
ins
Hinterzimmer und da macht sich das aus, Andreas Babel oder Rudi Fussi, und da gibt es noch 3-4 andere große, einflussreiche Big Player in der SPÖ, die dann vielleicht mitmischen und dann bestimmen, wie es jetzt weitergeht. Aber so kann man eine einst staatstragende Partei wirklich nicht ruinieren. Also das muss man auch sagen. Rudi Fussi in Ehren, der macht das ganz lustig, der macht auch sehr gute Reden, ausgezeichnete Rede diese Woche gehalten, wirklich Hut ab. Aber so kann es nicht weitergehen mit einer Sozialdemokratie, die einst einen Wranitzky, einen Kreisky uns in Österreich gebracht haben, die durchaus sehr gut regiert haben.
Ich glaube auch, ein Land braucht eine Sozialdemokratie, das gehört zur Demokratie dazu. Ich glaube aber, wir haben ja in Wahrheit nur noch zwei Instanzen in der SPÖ, und das ist der Bürgermeister von Wien und der Landeshauptmann von Kärnten, die noch irgendwie ein Standing in der Partei haben. Das ist so mein Eindruck von außen. Und so wie ich vor allem den Bürgermeister einschätze, tut er das eh, aber es ist natürlich keiner, der das in der Öffentlichkeit macht, der das vor der Kamera macht. Und ich glaube, dass er sehr wohl im Hintergrund, weil alles andere wäre verrückt, wenn er es nicht machen würde, ganz ehrlich gesagt.
Sie sehen also, der Druck auf die Politik nimmt zu. Es gibt überhaupt keine Seite mehr, die in Ruhe sich auf etwas vorbereiten kann. Auf der einen Seite die Regierungsverhandlungen in Wien mit einem Partner, der darüber streitet, wer ist jetzt eigentlich der Chef. Und auf der anderen Seite haben wir die ÖVP in der Steiermark, die unter Christopher Drexler eine dramatische Niederlage eingefahren hat. -10%. Wenn es in der Steiermark blöd läuft für die ÖVP, dann gibt es seit 1945 das erste Mal eine Landesregierung ohne ÖVP-Beteiligung. Das wäre natürlich dramatisch. Mehr davon nach einer weiteren Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Momentan hat man den Eindruck, dass sowohl bei den Regierungsverhandlungen in Wien als auch bei den ersten Gesprächen in der Steiermark so keiner recht weiß, wohin wird die Reise gehen. Wir haben schon im zweiten Teil der Sendung darüber gesprochen, dass innerhalb der Sozialdemokratie darüber gestritten wird, wer ist da eigentlich der Boss? Ist es jetzt der Rudi Fussi oder ist es der Andreas Babler? Hat eigentlich der Bürgermeister Ludwig das große Sagen oder Doris Burres oder wer auch immer oder vielleicht sogar Hans-Peter Doskozil im Burgenland. Man weiß nicht, aber nicht nur innerhalb der Sozialdemokratie geht es drunter und drüber, scheint es auch innerhalb der Neos. Die Königsmacherin wäre ja Beate Meinl-Reisinger, aber die scheint ihre Truppe auch nicht so ganz im Griff zu haben. Anders ist der Streit ja nicht zu erklären. Schellhorn gegen wen auch immer.
Ja, oder? Ich glaube, es ist nicht leicht, Vorsitzender einer Partei zu haben und dann einen Schellhorn in seiner Partei zu haben, der vielleicht mehr Teamsport in seiner Jugend hätte machen sollen. Ich weiß nicht, hätte er vielleicht mehr Fußball gespielt. Dann, ich glaube, dass das schwierig ist, obwohl er natürlich ein Original ist und auch sehr beliebt ist. Aber natürlich, in einer Partei, wenn jeder da rausgeht und sagt, was er will und die Vorsitzende dann halt auch überrascht wird und dann auf einmal Krisen da sind, bevor noch irgendwo, wir haben ja schon gehabt eine Krise, bevor die Verhandlungen noch begonnen haben. Sehr schwierig. Zur Steiermark, einen Satz möchte ich noch sagen. Ich habe gestern und vorgestern sehr viele Landespolitikerinnen aus der Steiermark von FPÖ, SPÖ und ÖVP gesehen. Mein Eindruck war eindeutig, dass sich alle den Blauen angebietet haben, so rot und schwarz. Das heißt, mein Eindruck ist fix, dass wir Kunasek als Landeshauptmann sehen, und die Frage ist nur mehr noch, mit Rot oder mit Schwarz. Also
ja, aber da
jede andere Frage stellt sich für mich eigentlich nicht.
Ne? Über Mario Kunasek wird ja auch nicht mehr diskutiert. Ja, die Frage also ist halt nur, ob das der Toni Lang der SPÖ macht oder ob Drexler wirklich...
Und ich glaube, wenn es ÖVP ist, ist es wahrscheinlich nicht mehr Drexler, sondern wahrscheinlich ein Neuer. Ja. Würde ich auch sehen.
Aber das ist ja eine tragische Figur, muss ich auch sagen, Christopher Drexler. Ich bin da schon ein bisschen erschüttert gewesen an diesem Wahlabend. Das richtet man nicht über die Medien oder über TV aus, was man eigentlich über die Bundespartei denkt. Man kann schon verstehen, es ist ein emotionaler Moment, wenn man gerade eine Niederlage einsteckt, aber von Größe zeigt es nicht. Ja. Also da rufe ich schon den Karl Nehmer mal persönlich an und sage ihm, du, danke nochmal für die, was du eingebrockt hast, und liebe Grüße an deinen Nachbarn in der Hofburg. Aber, ja.
Also, Ich komme aus dem Fußball, mir kommt das so vor, weil die Mannschaft hat verloren und hoch verloren und dann war der Schiedsrichter schuld, die Zuschauer waren schuld und das genau. Wetter war schuld und alles war schuld. Genau. Und nicht, weil wir schlecht gespielt haben vielleicht. Ja. Und so ähnlich ist mir das vorgekommen.
Also es war kein guter Stil. Ja. Und vielleicht sollte man da die Konsequenz dann ziehen und sagen, für mich ist die Politik vielleicht doch nicht das Richtige und ich mache was anderes. Ja? Also Punkt 1 und Punkt 2, man sieht natürlich schon, wenn das eine FPÖ-Landesregierung ist, mit einem FPÖ-Landeshauptmann, dann haben wir das nächste Bundesland, das von der FPÖ mitregiert oder regiert wird. Ja? Und ich finde es immer dann so lustig und irgendwie schon herzig, wenn uns dann in Wien erklärt wird, dass Herbert Kickl ein großes Sicherheitsrisiko ist. Ja? Also bis Burgersdorf ist er kein Sicherheitsrisiko, weil da regiert nämlich der Udo Landbau, einer seiner Getreuen, mit der Hanne Mikl-Leitner. Und ab dem 14. Bezirk in Penzing ist er dann ein Sicherheitsrisiko. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Ja? Das ist absurd, diese Doktrin. Von der sollten wir mal runterkommen. Und jetzt als Anlass die Steiermark nehmen und sagen, gut, wenn wir jetzt mit der Steiermark als ÖVP vielleicht auch noch einmal zusammengehen, ja, dann haben wir das nächste Bundesland, wo wir mit denen regieren, dann müssen wir uns vielleicht ein bisschen in der Wortwahl was überlegen für die Zukunft.
Ich glaube auch, dass der Druck sehr groß ist auf dem Neham und ich glaube, dass es in die Richtung geht. Wir haben Burgenland im Jänner, da schaut es ähnlich aus oder könnte ähnlich ausschauen. Wer weiß, ich meine, der Spitzenkandidat der FPÖ, der Hofer, ein sehr starker Kandidat, um das jetzt von außen zu sagen. Das heißt, ich bin überzeugt, dass es so ist, dass da die, wie war das, die Brandmauern fallen.
Wobei die es ohnehin auf Landesebene so nicht gibt. Ja. Also die Wranitzky-Doktrin, wenn Sie das erwähnt haben, ja. Das galt ja auf Bundesebene und das wird wahrscheinlich in naher Zukunft möglicherweise fallen.
Ja. Ich finde es auch noch immer lächerlich, ich habe natürlich die letzten Wahlen erlebt, wenn dann SPÖ oder ÖVP-Politiker rausgegangen haben gesagt, das Duell gegen die FPÖ, ihr müsst mich wählen, weil dann verhindere ich das. Dann wählen auch besonders viele diese Personen. Also ich habe oft bei Grünwählern miterlebt, die gesagt haben, ich will jetzt lieber doch den Roten, weil der verhindert. Und das sind dann die Ersten, die dann in die Koalition gehen. Also denken wir, okay, auch ein bisschen komisch zu erklären, aber also, ja. Glaubt, ja. Wird jetzt in Zukunft auch nicht mehr glaubwürdig sein, wenn das jemand sagt.
Ja, ja, also Sie sehen, wir haben multiple Krisen im Land, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und in Wien haben wir jetzt sogar eine Demo-Krise. Das ist eigentlich auch neu. Also tagtäglich haben wir gesehen, dass es Demonstrationen gibt für Gaza, für freies Palästina, für viele andere internationale politische Angelegenheiten. Jetzt wollte es eine Gruppe, die FPÖ nahe ist, eine Demonstration veranstalten. Die ist aber verboten worden und das lässt natürlich jetzt wieder die FPÖ toben. Dominik Knepp hat gemeint, das sei ein Angriff auf demokratische Grundwerte. Man muss aber auch dazu sagen, ursprünglich wollte diese Gruppe ja am 9. November demonstrieren. Ein historisch-geschichtlich extrem belasteter Tag, also da haben sie nicht viel nachgedacht. Ja, jetzt wollen sie es wieder und wollen das Weihnachtsgeschäft stören. Wie grenzwertig ist diese Gruppe eigentlich?
Also ich musste ein bisschen die Lanze für diese Gruppe brechen, obwohl ich weder den Organisator kenne noch den Verein kenne. Ich würde diese Lanze auch dafür brechen, wenn das ein grüner Verein wäre und wenn die Grünen am Samstag demonstrieren wollen, weil da geht es nämlich um Folgendes. Erstens der Heldenplatz, da kann man keiner erzählen, dass da die Geschäftsbesitzer gestört werden am Heldenplatz. Ich kenne keinen Geschäftsbesitzer.
Sag ja was dazu, leider schon.
Und Punkt 2, gleichzeitig erlaubt die Landespolizeidirektion Wien eine Protestaktion am Schwarzenbergplatz, am Ring auch, von der Antifa, die durchaus als gewaltbereit gilt, und natürlich auch von Ultralinken gegen einen Rechtsruck in Österreich. Also wenn man bei dieser Argumentationslinie bleibt, gibt es ja sicher das eine oder andere dafür spricht, man will am Einkaufssamstag keine Demos haben. Gut. Da muss man auch dafür sorgen, dass gar keine Demo stattfindet. Vielleicht heute ist er dann vor dem Verfassungsgerichtshof. Aber die von den Linken, die erlaube ich. Und die von den Mitte-Rechts und Rechten erlaube ich nicht. Also das geht in einer Demokratie geht sich nicht aus. Wir haben Artikel 12 Versammlungsrecht. Da haben wir im Bundesverfassungsgesetz das genau aufgelistet, was da drinnen steht. Und eine Erwerbsfreiheit und dass der Verkehrsfluss gesichert ist, das ist doch lächerlich. Das kann doch kein Verfassungsgesetz aufheben. Und Punkt 2 noch einmal dazu. Gerade bei den Klimaklebern, ja, die sie in der Windseile zum dichtesten Verkehr anpickt haben, da haben wir immer gesagt, naja, da müssen wir aber das Versammlungsrecht gelten lassen. Ja, das ist verfassungsgemäß gewährleistet. Also das ist doch zum Grenreiben, wenn man hier sagt, jetzt auf einmal kann man doch was verbieten, was man jahrelang nicht verbieten hat können.
Also, das ist, ich bin natürlich froh, dass ich in einem Land lebe, wo man demonstrieren kann, gegen was immer man will. Ja, so, um das jetzt so zu sagen. Solange es natürlich in gesetzlichen Rahmen ist und ob mir die Demo gefällt, ob mir das Thema gefällt. Genau. Ich soll ja nicht die Politik beurteilen, ob eine Demo korrekt ist oder nicht. Deswegen haben wir ja die Polizei, die das beurteilt, aus bestimmten Gründen. Ich vertraue da der Polizei, dass sie das macht. Generell bin ich voll dafür, Demofreiheit zu jedem Thema. Aber wir haben natürlich auch vorher gesprochen über den Handel. Und leider ist es schon so, ich habe mit Rainer Treffelig auch gesprochen, mit dem Bundesspartenobmann des Handels, dass immer wenn eine Demo auch am Heldenplatz stattfindet, dann kommen natürlich Leute von außen nicht in die Innenstadt und sagen, um Gottes Willen, da ist wieder Verkehrschaos, da fahre ich vielleicht doch nicht hin. Also das heißt, es reicht schon, wenn das in den Medien bekannt ist. Und natürlich, Adventssamstag, bei dieser Krise, der Handel hat, da habe ich schon zwei Herzen in meiner Brust und denke mir, und ich überlege mir die ganze Zeit, ob man nicht mit den Vertretern einer Demo reden kann und sagt, es muss ja nicht am Ring sein. Vielleicht, es gibt da die Idee, zum Beispiel so eine Art Speakers Corner zu machen, wo man sagt, okay, muss ja nicht gerade in der Innenstadt sein oder dort, wo und muss ja nicht gerade am Einkaufssamstag sein.
Aber warum kann es nicht klipp und klar sagen, ich will das nicht? Warum muss das jetzt wieder
irgendwie... Wer soll das sagen? Ein Politiker? Ich will das nicht, das wäre verkehrt. Also das finde ich nicht gut.
Also auch die Politiker. Die Polizei direkt,
wenn die Polizei das sagt aus ihren Gründen, dann finde ich es okay. Warum auch immer die...
Sie können doch sagen, ich bin Unternehmer, ich bin abhängig vom Weihnachtsgeschäft.
Ich habe jetzt gerade vorher gesprochen, dass ich Klientelpolitik ganz schrecklich finde. Und ich finde, wenn ein Wirtschaftskämmerer nur an die Wirtschaft denkt, ist es verkehrt. Weil auch ich muss an die Gesellschaft denken, an die ganze Stadt. Und wenn ich diesen Blick auf den Standort habe, bin ich für Demonstrationsfreiheit. Ja. Aber es gibt ja was dazwischen. Man kann ja mit den Leuten reden und kann sagen, können wir einen anderen Standort für dich finden, können wir einen anderen Tag finden, vielleicht nicht der Einkaufssamstag, vielleicht jetzt nicht der Heldenplatz, vielleicht ist es ein Platz, wo jetzt gerade nicht die Einkaufsströme sich gerade bewegen. Man kann ja reden mit den Leuten, man kann ja das versuchen. Ich
zeige nicht von besonders sozialer Intelligenz, wenn man hier eine Demonstration in dieser momentan durchaus aufgeheizten Situation, wenn man eine Demonstration einer Gruppe, die gegen die sich bildende Bundesregierung hier zusammenfinden will und demonstrieren will, wenn man genau diese Demonstration verbietet. Na, was erzeuge ich da? Ich erzeuge ein Märtyrerwesen natürlich wieder und ich erzeuge, wir wissen es die haben sie schon alles ausbackelt und jetzt dürfen wir nicht einmal mehr dagegen schimpfen. Das ist der Nächste. Also da fallen Worte wie Austrofaschismus von links, da fallen ganz brutale Sachen. Auf Social Media geht es zu, die Leute sind wirklich heiß, die wollen das nicht, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Warum darf denn morgen dann bitte die Antifa demonstrieren am Schwarzenbergplatz am Ring? Da muss ich sagen, als Landespolizeidirektion, gleiches Recht für alle. Ja? Sonst die Antifa ist der Landespolizeidirektion näher oder der Schwarzenbergplatz ist vielleicht nicht so verkehrsbelastet. Naja, Sie wissen es selber, wie es dazu geht. Also wenn das morgen dort kollabiert, der Verkehr am Schwarzenbergplatz, nach Uradigams, also da haben wir echt ein Problem. Und das Zweite ist, dass dann im Nachhinein wieder Protest dann eskaliert ist, dann auf Twitter und auf Facebook über dieses Demoverbot, dann als Polizei zu sagen, naja, bei der Motivkirche dürft ihr jetzt eh.
Also ich bin da bei Ihnen, so wie ich glaube. Das ist
sehr verrückt.
Ein Fehler war, irgendwas zu verbieten oder jemand nicht einen Auftrag zu geben. Man hätte uns viele Märtyrer erspart, so wie es vielleicht nicht die richtige Entscheidung war, jemanden zu einer Impfung zu zwingen. Ist es per se eine falsche Entscheidung, etwas zu verbieten und damit wieder Märtyrer zu erzeugen.
Gutes Stichwort, haben Sie mir da gerade geliefert, Herr Asenow, da darf ich nur kurz einhaken mit der Impfung. Es hat nämlich nur zwei Demoverbote in den vergangenen Jahren gegeben. Das war damals, wie die kritischen Bürger das gegeben hat, gegen dieses doch ziemlich verrückte Impfpflichtgesetz demonstriert. Und Naja, schon.
Es gibt viele Demo-Verbote,
wenn die, die sie auf überschneiden, Verkehrsprobleme. Auf der hat es ein Verbot gegeben, da sind die Leute, wir haben das damals mitgefilmt, weggeprügelt worden von der Sondereinsatzgruppe, weißt du,
aber
trotzdem
auch demonstriert die MFG haben. Ist um den Ring gegangen und so. Also, ja. Also ja. Es die hat öfters Verbote gegeben, wo die Polizei manchmal zu Recht es verbietet, wenn natürlich Gefallenverzug also, ist. Wenn, ist okay, die Polizei ist ja,
wenn der
ist ja nicht
gegen das Impfpflichtgesetz demonstriert hat. Stört uns das wirklich?
Nein, ich habe ja gerade gesagt, ich bin ja dafür, dass das... Also, aber ich möchte auch das Pouvoir der Polizei geben und die sind, glaube ich, weit davon entfernt, um jetzt besonders grünfreundlich zu sein, außer dass sie manchmal grüne Uniformen angehabt haben. Aber die werden das schon wissen, warum sie
das... wir sind schon sehr sensibilisiert von dieser Zeit 2021.
Ja, aber das Problem ist natürlich,
dass... War das akut, dass Menschen für ihre Demonstration weggeschlagen worden sind und inhaftiert worden sind in Österreich. Das wollen wir nicht mehr.
Ich habe das bei einem Fußballmatch erlebt, wo ich mir gedacht habe, also noch einmal, geht gar nicht, braucht man gar nicht diskutieren.
Und wenn morgen trotzdem, trotz Verbot, Menschen am Heldenplatz stehen mit einer rot-weiß-roten Fahne, was ich glaube, dass das morgen stattfinden wird.
Passiert sicher, weil ich habe mir die Telegram-Gruppe angeschaut.
Ja, wird das sicher passieren. Und wenn da wieder die Polizei eingreift und die wieder wegsperrt oder Strafen verteilt, also da kann das wirklich...
Deswegen bin ich ja Fan vom Dialog und sage, bitte, setzt euch zusammen, redet miteinander, sagt, okay, ihr könnt natürlich eine Demo haben, aber vielleicht jetzt nicht auf dem Platz, weil das nicht geht. Ihr kriegt zwei Alternativplätze, sucht euch das an. Man kann ja reden mit den Leuten. Und das fehlt mir ein bisschen in dem Land mittlerweile, dass viel zu wenig miteinander geredet wird.
Ja, das ist ein guter Schlusssatz. Und nur eines noch zu den Demonstrationen. Natürlich ist das Versammlungsrecht etwas ganz was Wichtiges, aber das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit steht in diesem Fall gegen das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit. Und da müssen wir wirklich noch lange diskutieren, bis wir denjenigen finden, der da die richtige Lösung hat. Und im Übrigen sei auch gesagt, Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen drinnen, trotz Insolvenz. Tsunami. Danke vielmals, Herr Senowitz.
Danke
vielmals, Richard Schmidt.
Danke.
Schönen Abend noch.